Brücke sind Abbildungsmatrizen Wenn wir einen n-dimensionalen K-Vektor haben, V haben, und einen Endomorphismus, dann überlegen wir mal kurz, wie sehen die Abbildungsmatrizen dazu aus? Naja, die Größe der Abbildungsmatrizen hängt ja immer von den Dimensionen von Start- und Zielraum ab, und hier ist es jeweils gleich, jeweils n. Das heißt, das sind n kreuz n Matrizen. Die sind schon mal quadratisch, okay. Mit Einträgen auf dem Körper K, okay. Was brauchen wir noch, um eine Abbildungsmatrix hinzuschreiben, außer der Abbildung Alpha? Wir brauchen noch Basen. Jetzt nehmen wir uns also zwei geordnete K-Basen von V her, B1 Hut und B2 Hut. Und jetzt berechnen wir zwei Abbildungsmatrizen. Im ersten Fall nehmen wir die geordnete Basis B1 Hut als Grundlage und erstellen die Abbildungsmatrix. Und im zweiten Fall nehmen wir die Basis B2 Hut. Wie wir schon gesehen haben, können Abbildungsmatrizen zur gleichen Abbildung im gleichen Vektorraum sich sehr unterscheiden, je nachdem, was für eine Basis wir auswählen. Das haben wir schon gesehen, das bleibt auch ein beherrschendes Thema in dieser Vorlesung. Aber der Witz ist jetzt, die Determinante ändert sich nicht. Heißt also, dass alle Informationen, die wir in Zukunft haben wollen, und das sind einige, über die Determinante von Abbildungsmatrizen erlangt werden können, indem man sich für eine Abbildungsmatrix entscheidet, da die Determinante ausrechnet und damit weiter. Das ist gut zu wissen. Es ist nicht selbstverständlich, da müssen Sie sich ein bisschen überlegen. Aber das führt dann dazu, dass wir von der Determinante eines Vektorraumendomorphismus sprechen können, sinnvollerweise. Wenn die Determinante sich unterscheiden würde, je nachdem, was für eine Abbildungsmatrix man nimmt, für die gleiche Abbildung im gleichen Vektorraum, dann wäre das keine sinnvolle Definition. Aber in dem Moment, wo man zeigt, dass es unabhängig ist von der Wahl der Basen, jedenfalls wenn man zweimal die gleiche nimmt, dann ergibt das Konzept auf einmal Sinn. Und damit kommen wir zur nächsten Definition. Das hier ein E. Wir haben einen n-dimensionalen Vektorraum V über K und wir haben einen Endomorphismus Alpha, also einen Vektorraum Homomorphismus von V in sich selbst. Und jetzt nehmen wir einfach irgendeine Basis, B-Hut, irgendeine geordnete K-Basis von V, betrachten die Abbildungsmatrix, die man dazu jetzt bilden kann für Alpha und rechnen davon die Determinante aus. Jetzt haben wir gesehen, egal welche Basis man nimmt, da kommt immer der gleiche Wert raus. Also können wir das ganze Ding auch kürzer schreiben. Wir sparen uns den ganzen Abbildungsmatrizenkram und schreiben einfach nur die Determinante von Alpha. Das ist die Definition, um die es hier geht. Als Determinante eines Vektorraumendomorphismus bezeichnen wir die Determinante einer Abbildungsmatrix, egal welche wir nehmen, Hauptsache die verwendete Basis ist zweimal die gleiche. Deswegen steht nochmal der Kommentar, damit er wohl definiert halt. Und jetzt gucken wir mal, wie man es macht. Da habe ich ein Beispiel. Zu dem Beispiel kann ich gerne an der Tafel noch mehr erklären. Wenn Ihnen das hier zu kurz ist, dann bitte einfach melden. Sie wissen ja, wie es läuft. Unser Beispiel ist R3, wie so oft, über dem Körper R. Der reellen Zahlen. Stehe richtig, ja. So, und dann haben wir drei Vektoren gegeben als Basisvektoren. Die kommen uns bekannt vor, das sind einfach die Standardbasisvektoren. B-Hut ist also die geordnete Standardbasis von R3. So, mit der wollen wir jetzt arbeiten. Und wir haben einen Endomorphismus, der gegeben ist durch die Bilder der drei Basisvektoren. Wir wissen also, wohin Alpha die drei Vektoren B1, B2 und B3 abbildet. Und wie wir ja wissen, reicht das an Informationen bei einem Vektorraumendomorphismus, um alle Bilder ausrechnen zu können. Deswegen ist das ganze Konzept von Abbildungsmatrizen ja überhaupt sinnvoll. So, jetzt ist noch die Frage, wie bekommen wir wirklich eine Abbildungsmatrix? Denn das Ziel in diesem Beispiel ist, die Determinante von Alpha auszurechnen. Und dafür brauchen wir irgendeine Abbildungsmatrix. Die Standardbasis ist besonders schön zum Rechnen und die Bilder der Standardbasisvektoren sind gegeben. Also schlage ich vor, die zu benutzen. Dann müssen wir nur noch die Bilder mit der Standardbasis darstellen. Und das ist ja irgendwie leicht. Das ist unsere. Deswegen ist sehr für viele auch die Lieblingsbasis. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass wir beim Bild des ersten Basisvektors B1 einmal den ersten und minus einmal den dritten brauchen. Beim zweiten brauchen wir einmal den ersten, einmal den zweiten, zweimal den dritten. Und beim letzten brauchen wir nur den letzten selber. Der wird auf sich selbst abgebildet. Und so kann ich dann eine Abbildungsmatrix hinschreiben. Bevor ich weitermache, möchte ich fragen, ob irgendjemand jetzt zum Erstellen der Abbildungsmatrix noch Fragen hat. Denn das Kapitel dazu ist ja schon eine Weile her und klar machen wir das die ganze Zeit, aber trotzdem kann es ja sein, dass das jetzt irgendjemand zu schnell ging und war in der Zeit. solches, ich bin unglücklich. Oder so. Jetzt können wir die Determinante von Alpha ausrechnen, indem wir nämlich einfach uns diese Matrix schnappen und davon die Determinante ausrechnen. Und das können wir auf verschiedene Arten machen. Ich habe hier vorgeschlagen, nach der zweiten Spalte zu entwickeln. Kann mir jemand sagen, warum und was für andere einfache Rechnungen man hätte machen können, um die Determinante zu bestimmen? Ja?
Also, naja, weil man halt bei zwei Nullen hat, dementsprechend einmal rechnen muss, ansonsten hätte man auch die dritte Zeile nehmen
können. Genau. Ja, wollten Sie das auch sagen? Genau. Zweite Spalte oder dritte Zeile bieten sich hier an, genau wie Sie gesagt haben, einfach weil da zwei Nullen stehen und dann beim Rechnen nur eine Streichmatrix überbleibt, überbleibt, für die man wirklich noch was ausrechnen muss. Der Rest steht irgendwie da, aber es ist alles sofort null. Das heißt, ich gucke mir die Streichmatrizen gar nicht erst an, sondern nur dieser eine Term bleibt übrig. Hätte man es anders machen können hier? Sieht jemand eine andere einfache Umformung? Ja? Wäre ja auch schnell gegangen. Genau, hätte man auch machen können. Zwei Umformungen, da hat man eine Dreiecksmatrix. Und dann kann man die Diagonaleinträge multiplizieren. Noch andere Ideen, bevor ich weitermache? Was für eine besondere Rechenregel haben will, von der wir aber, also die wir nur für 3x3-Matrizen benutzen, weil wir sie nur da bewiesen haben und sie leider halt immer noch falsch ist? Ganz simpel?
Naja, die Saros-Regel.
Genau. Ich denke, dass man Saru oder Sarus sagen sollte, weil es ein französischer Name ist. Aber ja, genau, du hast alle verstanden. Ich kämpfe immer mit mir, ob ich Saru oder Sarus sage, ich kann niemanden fragen, also könnte ich, aber ja kein, also ihn selber zum Beispiel nicht, aber es ist auf jeden Fall ein französischer Name. So, ich habe es entwickelt nach der zweiten Spalte, habe das da alles ausgerechnet und rauskommt, dass die Determinante von Alpha 1 ist. Jetzt behaupte ich einfach mal, dass mir das schon Infos gibt über Alpha. Jenseits der Abbildungsvorschrift, die ich ja schon hatte. Ich kann nämlich jetzt auf einen Blick sofort sehen, dass die Abbildung bijektiv ist. Wer noch und warum? Was ist da jetzt in meinem Köpfchen passiert? Da sehe ich eine Meldung, da sehe ich noch, mehrere. Toll, Sie dürfen anfangen.
Die Determinante ist nicht gleich null, also ist die Volumenfunktion. Da ist der Rand dann voll und wenn der Rand voll ist, was wollen Sie dann?
Sie haben erstmal ganz viele Infos gesammelt, das finde ich auch gut.
Also,
wir wiederholen mal kurz, ich finde das super. Die Determinante ist nicht null, sodass also der Rang dieser Matrix voll sein muss.
Ja.
Das ist gut, das ist eine gute Info. Was wissen wir? Genau, die Matrix ist invertierbar. Und dann, wie geht's weiter? Das sind alles wunderbare Informationen, ja?
Das heißt, eine bijektive Abbildung?
Genau, wir haben tatsächlich eine Korrespondenz zwischen bijektiven Abbildungen und invertierbaren Abbildungsmatrizen. Die kann man hier benutzen. Das heißt, Sie können jetzt zurückgehen in der Vorlesung zum Thema Abbildungsmatrizen und können mal so alles einsammeln und können gucken, was haben Sie da jetzt für schöne Konsequenzen, einfach nur aus der Tatsache, dass diese Determinante von 0 verschieben ist. Und da kommen dann solche Sachen dabei raus. Vielen Dank. Mal angenommen, mich hätte nur interessiert, ob die Abbildung sojektiv ist. Wie hätte ich das geschlossen? Ganz hinten, ja?
Naja, wenn man wissen will, ob sojektiv ist, dann weiß man, wenn man weiß, was sojektiv ist.
Das stimmt, aber mal, wenn ich jetzt auf diese Idee nicht gekommen bin und die Frage ist wirklich nur, ist die Abbildung sojektiv? Was mache ich dann? Die Frage ist ja, welche Infos aus der Abbildungsmatrix brauche ich wofür? Und ich frage die deshalb so nach, weil es darum geht, dass wir später möglichst effizient sind. Dass also, wenn da viele Fragen sind, wir gucken, wo kriege ich die Informationen möglichst schnell her. Und in der Abbildungsmatrix steckt ganz viel. Die Frage ist immer, worauf gucken wir, um möglichst schnell zum Ziel zu kommen? Und bei Sojektivität würde ich tatsächlich Ihnen und Ihrem Argument folgen und würde nicht direkt über Invertierbarkeit gehen, sondern. Vorschlag?
Und zwar die Dimension des Bildes ist ja gleichzeitig der Rang der Matrix.
Bingo!
Wenn der Rang voll ist,
genau.
Sind wir mehr drei und dann ist es dann wieder sojektiv.
Genau. Das heißt, da steige ich in dem Argument einfach ein bisschen früher aus. Ich gehe nicht den ganzen Weg über Invertierbarkeit und diesen Satz mit den Abbildungsmatrizen und dieser Korrespondenz, sondern ich sage einfach, die Determinante ist nicht null, also hat die Matrix vollen Rang, also hat das Bild Dimension 3, zack, die Abbildung sojektiv. Das geht ein bisschen schneller. Das werden wir weiter üben. Und auch im Workshop möchte ich auf all diese Tricks nochmal zu sprechen kommen, denn das wird Ihr Werkzeugkasten für das Rechnen mit Matrizen, speziell mit Abbildungsmatrizen. So, nach diesem Beispiel können wir jetzt... Ah, da steht, dass ich noch irgendwas bemerken wollte. Was wollte ich denn bemerken? Ach so, ja, okay. Wenn wir... erinnern Sie sich noch, dass wir eine Korrespondenz haben? Wir haben da gerade drüber gesprochen, aber haben ja auch Bezeichnungen dafür. Gesehen haben wir jetzt schon ELNK. Da haben wir uns hoffentlich erinnert, dass das die invertierbaren N-Falls N-Matrixen sind oder K. Und was ist denn das hier? ELV. Die Automorphismen, alle Automorphismen von V. Genau. Die Menge aller Automorphismen von V, also nochmal kurz zum Wiederreinkommen, was war das nochmal? Ein Automorphismus von V, V ist wie immer ein K-Vektorraum. Ein Automorphismus von V ist ein Vektorraum-Homomorphismus von V in sich selbst, der gleichzeitig noch bijektiv ist. Also ein Isomorphismus von V nach V. Und diese Leute hier bilden zusammen mit der Hintereinanderausführung von Abbildungen eine Gruppe. Und von dieser Gruppe wissen wir, dass sie die gleiche Struktur hat wie diese Gruppe mit Matrixmultiplikation. Da kann man einen Isomorphismus angeben, einen Gruppenisomorphismus. Und jetzt haben wir uns gerade klar gemacht, dass auch das sich mit der Determinante verträgt. Wenn ich nämlich jetzt die Determinante bilde von Automorphismen, dann lande ich wieder im Körper ohne Null und das verträgt sich wieder mit der Multiplikation. Das heißt also, dass wenn wir unser Wissen von vorher, an das wir uns gerade erinnert haben, zusammenbasteln mit Lemma 723, dann kommt raus, dass die Determinantenabbildung auch ein Gruppenhomomorphismus hier in die multiplikative Gruppe des Körpers. Und jetzt können wir das Kapitel abschließen. Ach, das steht ja sogar. Toll. Jetzt können wir das Kapitel abschließen mit der sogenannten Cramerschen Regel. Die Cramersche Regel ist eine Methode, wie man bei Gleichungssystemen, bei denen man vorher schon weiß, dass es nur genau eine Lösung gibt, diese eine Lösung ausrechnen kann, mit Hilfe von Determinanten und so ein bisschen rumspielen. Und ja, es gibt Situationen, wo es irgendwie praktisch ist, damit zu argumentieren, weil man manche der Infos einfach schon hat und man kann das auch relativ leicht so als Algorithmus schreiben. Aber wichtig ist, dass man diese Regel nur anwenden kann, wenn das Gleichungssystem nur eindeutig lösbar ist oder anders gesagt, wenn die Koeffizientenmatrix von Rang. Denn ansonsten ist manches, was da steht, nicht definiert. Vorsicht, 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 Warnhinweis, rote Leuchtbuchstaben. Los geht's mit der Cramerschen Regel. Wir haben eine quadratische N-Kreuz-N-Matrix über K, die soll A heißen. Der Rang soll voll sein, das steht da jetzt. Das heißt, die Matrix ist invertierbar, das heißt, die Determinante ist nicht 0. Und darum geht's gleich. Jetzt haben wir irgendeinen Vektor aus K auf N, der heißt D. Dann haben wir so ein Gleichungssystem gegeben, x Stern A gleich D. Okay? Und jetzt kommt eine Methode, die eindeutig bestimmte Lösung auszurechnen. Und zwar basteln wir neue Matrizen, indem wir immer einzeln die Zeilen in der Matrix A durch den Vektor D, also den Ergebnisvektor, ersetzen. Auf die Art und Weise basteln wir insgesamt n Matrizen und die benenne ich dann mit m1 bis mn. Der Index zeigt immer an, in welcher Zeile ich was ausgetauscht habe. Jetzt habe ich also haufenweise Matrizen. Ich habe A und dann habe ich noch diese m1 bis mn. Da muss ich dann immer die Determinanten ausrechnen. Und dann rechne ich aus, was rauskommt für jede Zeile, also für jeden Zeilenindex i, was rauskommt, wenn ich die Determinante von A invertiere bezüglich der Multiplikation und das dann multipliziere mit der Determinante dieser veränderten Matrix n. So kriege ich jetzt irgendwelche Körperelemente v1 bis vn. Warum ergibt das alles Sinn? Naja, warum finde ich denn dieses Determinante von A minus 1? Warum kann ich das überhaupt ausrechnen?
Ja. Weil die Determinante nicht 0 ist und somit invertierbar.
Richtig, da benutzen wir wieder, dass in einem Körper jedes von 0 verschiedene Element ein multiplikatives Invers hat. Dankeschön. Also ganz, ganz wichtig, spätestens da, also wenn man Quatsch macht mit dieser Regel, dann merkt man das hoffentlich spätestens da, wenn man nämlich versucht, 0 zu invertieren. Bitte machen Sie das einfach. So, jetzt kann ich aus diesen Körperelementen einen Vektor basteln, V, mit Einträgen V1 bis Vn. Und die Behauptung ist hier in diesem Satz, dass das unser Lösungsvektor ist. Ich kann ihn also konkret berechnen. Ich muss nicht Gauss machen, Umwandlung in eine Dreiecksmatrix, bla bla bla. Habe ich vielleicht gerade keine Lust zu, dann kann ich das auch anders machen. Und jetzt gucken wir uns an, warum das stimmt.
Ah, dann müssen wir
mache ich das da ganz runter und sperre die Sonne, die schon erstaunlich warm ist, komplett aus. Okay, was für Bemerkungen wollte ich noch machen? Wir haben schon dran gesprochen über Invertierbarkeit. Achso, irgendwo fehlt ein T, ja, egal. Und wir haben darüber gesprochen, warum man die Determinante von A invertieren kann. Dann ist doch eigentlich alles okay. Ah, vielleicht noch, bis auf die Frage, woher ich eigentlich wusste, dass das Gleichungssystem nur genau eine Lösung hat. Das heißt, dieser eine Lösungsvektor, den ich da jetzt ausrechne, ist auch wirklich der einzige. Woher weiß ich das? Muss ich das noch irgendwie extra zeigen? Ich sehe eine halbe Hand. Ja, der Rang ist voll, das ist eine quadratische Matrix, dann gibt es genau eine Lösung. Ja, dankeschön. Okay, dann haben wir das alles zusammen und können den Beweis machen.
Weiter bis Y n mal, das steht in da vorne, das ist die n-te Zeile und der erste Eintrag
im Zeilenraum der Matrix liegt. Die Rechnung, die wir da gemacht haben, die sah aus. Das war genau die gleiche Idee, die gleiche Umformung. Ja, jetzt möchte ich auf etwas hinaus, was den Nullvektor ergibt, weil ich ja nämlich, also ich schreibe das nicht auf den Schnittsatz, sondern erzähle kurz, die Idee ist jetzt, das umzuformen, dann bekomme ich eine Linearkombination, die den Nullvektor ergibt, dann bastel ich oder schiebe ich da die Vektoren so zurecht, dass ich einen sehe, bei dem ich weiß, dass der Koeffizient nicht 0 ist, dann habe ich nämlich eine nicht-triviale Linearkombination, die den Nullvektor ergibt und dann weiß ich, dass die Vektoren, die ich da benutzt habe, weil die paarweise verschieden sind, eine linearabhängige n-elementige Menge von Vektoren bilden. Und wenn ich eine solche Menge als Matrix aufschreibe, indem ich die Vektoren in die Zeilen oder Streifen schreibe, ist egal, dann muss also eine Matrix rauskommen, die nicht vollen Rang hat. Darauf will ich hinaus. Ich will also darauf hinaus, dass ich jetzt mit Hilfe dieser Gleichung da mir eine n-elementige Menge von Vektoren bastle, die linear abhängig ist. Das ist der nächste Schritt. So, jetzt ist also dieses Zeug durch von 1 mal dieser erste Vektor plus und so weiter plus durch von n mal der letzte plus minus 1 des Körpers mal d, der Nullvektor. hoffe, das Gelb ist okay.
Oder das ist gleich der Mathe.
Multilinearität. es in einem Schritt und dann steht da, dass das erste Wort mal Determinante von A ist plus minus 1 des Körpers mal Determinante von MJ. Und jetzt müssen wir uns noch ein paar Sachen erinnern. Das erste, woran wir uns erinnern müssen, ist, dass wenn wir hier uns die Ds wegdenken und uns die Y-Js wegdenken, dass dann da einfach die J-Zeile von A steht, sodass also dann das die Matrix A bewegt. Deswegen Determinante von A. Das zweite, woran wir denken müssen, ist, wie diese MJs definiert waren. Das steht hier im Satz. MJ ist die Matrix, die entsteht, wenn ich die J-Zeile von A durch den Vektor D ersetze. Und jetzt gucken wir nochmal hin. Wenn ich mir jetzt das erste Zeug wegdenke, dann habe ich da minus die 1 bis hin zu minus die N stehen. Wenn ich jetzt noch das Vorzeichen also ändere, indem ich ein minus 1 des Körpers rausziehe, was ich für Determinante darf, wegen der Multilinearität in den Zeilen, habe ich hier die 1 bis die N stehen, also genau diesen Vektor G, sodass der das dann steht, dass genau die Matrix MJ ist. Und deswegen steht hier hinten jetzt die Matrix MJ. So kommt es also alles zustande. Diese Matrix mit diesem Vorfaktor, dieses Vorzeichen mit dieser Determinante. Und jetzt sind wir gleich fertig. Denn irgendwo steht noch, dass diese Determinante 0 ist. So, das hole ich mal von da drüben hier auf diese Seite. Und wenn das 0 ist, dann heißt es doch, so, und jetzt genau, bringe ich das auf die andere Seite. Da müssen wir nochmal kurz überlegen. Yj ist der J-Eintrag des Vektors Y. Das ist ein Körperelement. Diese Determinante hier ist auch ein Körperelement. Und ein von Null verschieden ist. Dann haben wir hier dieses Zeug, das ist auch wieder einfach nur ein Körperelement und hier ist jetzt so ein Vorzeichenwechsel. Was wir hier also sehen, ist eine Gleichung, bei der Körperelemente stehen. Das sage ich deshalb, weil ich gleich eine Umformung machen möchte, bei der wir uns nochmal kurz klar machen müssen, wo wir eigentlich gerade rechnen. Hier steht die Null des Körpers, das ist diese Determinante und das schreibe ich jetzt als Summe eines Körperelements plus noch ein Körperelement. Das kann ich also umformen. Im Körper K. Und zwar indem ich das hier auf die andere Seite bringe, dann steht da Determinante von MJ gleich YJ mal Determinante von A. Und jetzt kann ich auch benutzen, dass die Determinante von A nicht 0 ist, dass ich dazu also im Körper K ein multiplikatives Indasis finde. Dann kann ich damit auf beiden Seiten multiplizieren. Dann geht das hier weg und hier steht dann Determinante von A auf minus 1. So. Was bleibt dann hier noch übrig? Nur YJ. Und nochmal zur Erläuterung, warum wir das so machen dürfen. Nach Voraussetzung ist das nicht 0. Ich habe im Körper eine Basis und dann multipliziere ich auf beiden Seiten. Dann kommt das raus auf der linken Seite und jetzt vergleichen wir das mit dem Satz. Im Satz steht doch, wir sollen genau das nehmen, steht ja nur in umgekehrter Reihenfolge, aber das ist gleich in deinem Körper. Und das haben wir definiert als V an dieser Stelle, also hier Vj. Mit dem Bezeichnung im Satz ist dann Yj gleich Vj. Das J irgendwie gewählt, aber nicht eingeschränkt. Das heißt, wir können das jetzt für jeden Index 1 bis n so durchziehen, was wir da gerade gemacht haben. Und dann kriegen wir an jeder Stelle des Vektors Y raus, dass der entsprechende Eintrag genau der gleiche Eintrag ist wie der von V. Aber Y war als Lösungsvektor hergenommen. Also ist dann dieses V ein Lösungsvektor und dann ist es der einzige, weil die Matrix A von dran hat. So. Thank you. selber verwirrt habe. Aber jetzt passt alles und das war der Beweis für die Cramersche Regel. Hier nochmal der Warnhinweis. Das ist eine wirklich schöne praktische Rechenregel, aber sie darf nur verwendet werden oder ist nur dann sinnvoll, wenn wir mit einem Gleichungssystem arbeiten, mit einer quadratischen und invertierbaren Koeffizienten. Jetzt kurz meine Kreidesäule hier. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Denn wir sind jetzt inhaltlich am Ende von Kapitel 7. Wir beginnen heute noch mit einem neuen Kapitel. Und es gibt natürlich eine Übungsaufgabe zur Cramerschen Regel, ist ja auch klar, aber wir gucken uns zusammen noch ein Beispiel an. Okay? Bereit fürs Beispiel? Dann gucken wir da jetzt einmal drauf. Dann sehen Sie nämlich einmal praktisch, wie das geht mit diesem Tauschen und dem Rechnen. Und dann können Sie das in der Übungsaufgabe auch. Ich weiß gar nicht mehr, die Matrizen sind da, oder das Gleichungssystem ist ein bisschen größer als das hier. Aber man muss ja nur einmal die Idee wirklich gesehen haben, wie das funktioniert. Vielleicht auch ein bisschen, um das zu glauben. Denn klar, man kann irgendwie den Beweis nachvollziehen, was da passiert ist, aber mir ging es so, dass ich trotzdem erst so richtig geschnallt habe, wie das funktioniert als Studentin, als ich dann selber ein paar Mal mit der Regel was gerechnet und dann die Rechnung auch immer nochmal nachgeprüft habe. Denn es wirkt ja so ein bisschen wie manchen mit diesem Tauschen und dem Ausrechnen der Einträge. Allerdings auch nur, wenn man, oder vielleicht ist das Ganze weniger mysteriös, wenn man eben nochmal vor Augen hat, wie wir ganz zu Anfang uns klar gemacht haben, dass Lösbarkeit einfach nur heißt, dass der Ergebnisvektor im Zeiger. Im Prinzip ist das das Wesentliche, was wir hier benutzt haben. Gut, zurück zum Beispiel. Da haben wir jetzt eine 2×2-Matrix über R als Koeffizientenmatrix und unser Ergebnisvektor ist 1 minus 5. Es geht also um das Gleichungssystem x Stern 1, 2, 3 minus 1 gleich 1 minus 5. Und wir starren kurz auf die Matrix, um zu sehen, dass die vollen Rang hat. Wir hätten auch kurz die Determinante ausrechnen können oder was auch immer. Nehmen Sie Ihre Lieblingsvariante, um zu sehen, dass die Matrix vollen Rang hat. Das ist also sinnvoll, ist die Cramersche Regel zu benutzen. Und die Determinante von A brauchen wir sowieso. Das heißt, wir müssen E ausrechnen, da kommt minus 7 raus. Und jetzt geht's los mit diesen Matrizen, bei denen wir irgendwas austauschen. Für die erste Matrix M1 nehmen wir die erste Zeile von A und tauschen die aus. Deswegen ist die jetzt verändert. Anstelle von 1, 2 steht da jetzt der Ergebnisvektor 1 minus 5. Die zweite Zeile von A ist so geblieben, wie sie vorher war. Und bei M2 ist es genau umgekehrt. Da wird die zweite Zeile getauscht. Deswegen steht da jetzt der Ergebnisvektor 1 minus 5. Die erste Zeile ist gleich. Okay. Dann haben wir die Determinante von A, die kennen wir schon, minus 7. Und wir rechnen von diesen komischen getauschten Matrizen, M1 und M2, jetzt auch noch jeweils die Determinante aus. Da kommt einmal 14 raus und einmal minus 7. Super, das heißt, da kommen jetzt keine nervigen Ausdrücke raus, wenn wir das alles ausrechnen. Wir erhalten als ersten Eintrag für unseren Lösungsvektor minus 2 und als zweiten Eintrag erhalten wir 1. So, dass also jetzt mit der Cramerschen Regel, wenn wir alles richtig gemacht haben, der Vektor minus 2, 1 rauskommt. Und da ich mich manchmal verrechne, mache ich immer noch eine Probe. Also machen wir jetzt auch zusammen eine Probe. Das Gute ist ja, dass man bei diesem Gleichungssystem erwartet, dass wirklich genau ein Lösungsvektor rauskommt. Das heißt, wenn der das jetzt tut, sind wir fertig. Also schauen wir einmal. Minus 2, 1, Stern, Matrix A, 1, 2, 3, minus 1. Und jetzt sieht man mich nicht, man hört mich nur, Entschuldigung. Ja, jetzt kann man sehen. Gut, dann rechnen wir nochmal kurz zusammen. Minus 2 mal 1 ist minus 2 plus 3. Minus 2 mal minus mal 2, Entschuldigung, ist minus 4. Minus 1. Minus 2 plus 3 ist 1. Minus 4 minus 1 ist minus 5. Das ist D, das sieht gut aus. Okay, dann also. Was für Fragen haben Sie? Wir können jetzt nochmal kurz sammeln für jetzt und auch gerne für später für den Workshop. Wenn wir jetzt über das Thema Determinanten nochmal nachdenken, Determinanten generell, aber vielleicht auch speziell Determinanten Abbildungsmatrizen und so Zusammenhang mit Rang und Notierbarkeit, was für Fragen haben Sie da? Für jetzt oder für nachher? Themen, die Sie besprechen wollen, auch mit alten Sachen natürlich, die Sie vergessen haben oder so, oder aufrufen wollen. Und wenn Ihnen zwischen der Vorlesung und dem Workshop Sachen einfallen, die Sie mir vorher schon mal mitteilen wollen, dann machen Sie das. Ich gucke zwischendurch nochmal nach Mails, dann kann ich schon eine Liste vorbereiten. Mehr habe ich jetzt ansonsten zum Thema Determinanten nicht. Dann können wir zum nächsten Thema kommen. Ja? Kapitel 8? Bereit? Ja, ich sehe ein paar entschlossene Gesichter. Okay, die nehme ich. Nicht alle, aber genug. So, dann wechsle ich nochmal eben.
Haben Sie das schon hochgeladen?
Ja. Noch nicht, ne?
Nee.
Ich hab doch, das habe ich doch zusammen mit der Übungsserie gemacht. Ist die Übungsserie da?
Ja.
Ah, dann habe ich da bestimmt irgendwas vergessen anzuklicken. Das tut mir leid. Was kann ich machen? Kann ich das jetzt live da reinziehen? Würde Ihnen das helfen, wenn ich das kurz live ins Fit-IP? Okay, mach. Es gibt eine kurze Werbeunterbrechung. Danke für den Hinweis. Tut mir leid, dass Sie das nicht waren. Das hängt immer davon ab, wie schnell alle mit den Rückmeldungen sind, weil wir die ja immer vorher einmal besprechen und manchmal kommen dann noch Tippfehler oder ein Vorschlag, die Punkte zu ändern oder so. Und wenn das dann alles schon fertig ist und ich ein grünes Licht habe, dann geht es vorher, aber nicht immer. Manchmal kommen wirklich kurzfristig vorher noch einzelne Änderungsvorschläge, kann ich also nicht versprechen. So, was wollte ich machen? Ich wollte ins Dude-IP gehen. Okay, da sind wir dann in Algebra bei den Lernzahlen. Kurzgriff. Das ist tatsächlich nicht. Also so geht's nicht. Frau Baldecker. Nee. So, und das ist nämlich die Stelle, an der ich dann manchmal irgendwas vergesse. So, da ist es. Sehen Sie es schon? Dann gehe ich nämlich jetzt raus. Okay, super. Dann zeige ich Ihnen das jetzt wieder. Und wir können weitermachen. Vielen Dank. Bitte immer gleich schimpfen, wenn irgendwas nicht da ist. So. Okay. Es ist 1. Das heißt, ich habe jetzt noch, ja, eine gute halbe Stunde. Polynomringe. Wer weiß, was ein Polynom ist? Niemand, dann doch bestimmt in der Schule mit Polynomen gerechnet, oder? Sachen, die Polynomen hießen oder so aussahen. Ah! Oder haben Sie sich gedacht, das ist bestimmt eine Fangfrage? Und dann fragt Sie uns gleich, was ein Polynom ist, und dann haben wir nämlich in Wirklichkeit keine Ahnung. Weil wir nämlich dann sagen, ja, sowas wie x plus 3. Was ja auch stimmt. Die Frage ist nur, was ist x? Haben Sie darüber schon nachgedacht? Was ist eigentlich x? Da könnte man sagen, ja, es ist eine Variable, da kann man was für einsetzen. Aber was ist eigentlich eine Variable? Gibt es da so einen Planeten, auf dem wir alle leben? Ja, bestimmt. Können wir mal besuchen und mal gucken, was da so rumläuft. Kleines x, großes x, y. Ja, aber das ist tatsächlich die Frage, um die es hier geht. Wir kommen mit Polynomen in Berührung, auch in der Schule schon. Dann laufen da diese mysteriösen Variablen rum, da kann man irgendwas einsetzen, aber was das für mathematische Objekte sind wirklich, wird uns nicht erklärt und es ist auch tatsächlich gar nicht so einfach. Mit Schulwissen würde ich das auch nicht machen, aber es ist wie immer gut, im Hintergrund zu wissen, wie führt man das Konzept mathematisch sauber ein, und dann ist der nächste Schritt, sich zu überlegen, je nach Jahrgangsstufe, was ist jetzt ein didaktisch sinnvolles Konzept, um das darzustellen. Das ist also das Ziel dieser ersten paar Resultate im Kapitel 8. Dass wir uns jetzt eine mathematische Struktur herleiten, überlegen, damit arbeiten, bei der dann am Ende ein Polynomring rauskommen wird, sodass wir dann einen theoretischen Unterbau haben für diese Ausdrücke, wie zum Beispiel x² plus 3 oder so. Und da fangen wir an. mit einem Ring, irgendeinem Ring, mit Verknüpfung Plus und Mal. Wir erinnern uns, bei Ringen haben wir zwei Verknüpfungen und die verhalten sich ein bisschen unterschiedlich. Die eine, die nennen wir immer Plus, die ist so, dass man damit eine abelsche Gruppe hat. Das heißt, wir haben da additive Inverse, wir haben ein Nullelement, alles ist schön. Dann haben wir noch so ein Ding, das nennen wir jetzt immer Mal. Und mit der Multiplikation haben wir erstmal weniger Informationen. Wir haben Abgeschlossenheit, wir haben das Assoziativgesetz und wir wissen, dass Multiplikation und Addition sich vertragen im Sinne von Distributivgesetzen, aber ansonsten haben wir keine Ahnung. Insbesondere könnte es sein, dass wir kein Kommutativgesetz haben für die Multiplikation. Wir haben vielleicht ein Einselement, vielleicht nicht. Wir haben definitiv keine Ahnung, was multiplikative Inverse betrifft. Ringe sind seltsam, das werden Sie von mir noch oft hören. So, falls es ein Einselement gibt, also ein neutrales Element für die Multiplikation, dann schreibe ich dafür ein R, ansonsten äußere ich mich dazu einfach nicht. Und da wir das selbstständig brauchen, nenne ich das Generalvoraussetzung römisch 6. Und die erste Definition ist die einer Menge von Folgen, die erstmal theoretisch unendlich viele Folgeglieder haben. Diese Folgeglieder bezeichne ich mit natürlichen Zahlen und 0. Das heißt, ich nummeriere die quasi durch, von 0 bis irgendwo. Aber wir machen eine Einschränkung. Diese Folgeglieder dürfen zwar alles aus dem Ring R sein, aber wir erlauben nur endlich viele, die von 0 verschieden sind. Sodass wir also bei jedem dieser Elemente, bei jeder Folge, irgendwo ein Folgeglied sehen, das das letzte ist, das von 0 verschieden ist, und danach kommt nur noch 0. Das ist die Einschränkung, die wir hier machen. Und das gibt uns nachher ein bisschen Kontrolle über das, was passiert. Aber diese Menge von Folgen kann man erstmal hinschreiben. Das ist ein wohl definiertes Objekt. Und hier ist es nochmal aufgeschrieben. Folgen notiere ich mit runden Klammern. Ich weiß nicht, wie die Analysis-Vorlesung das macht. Hoffentlich ähnlich. Hoffentlich auch mit runden Klammern und so einem Index dran. Und wenn nicht, dann entschuldige ich mich. Den Index lasse ich dann später auch häufig weg, weil es einfacher ist in den Rechnungen, dann hat man die dann nicht ständig rumfliegen. Aber im Prinzip ist die Notation, dass ich den Folgegliedern so einen Namen gebe, dann steht da ein kleiner Index n dran und n kommt aus n0. Und damit meine ich, die Folgeglieder laufen indiziert von 0 bis unendlich. Und natürlich kann ich die nicht alle hinschreiben, aber der Witz ist, dass ich das auch nicht muss, denn es gibt ja irgendwo diesen Punkt, wo zum letzten Mal was kommt, was nicht 0 ist. Und es reicht, wenn ich es bis dahin hinschreibe. Und danach mache ich Pünktchen und sage einfach, danach ist alles 0, das interessiert mich nicht. Okay? Das sind diese Folgeglieder, oder diese Folgen. Die Folgeglieder kommen aus dem Ring R. Und wir können da auch gleich mal, tatsächlich können wir das jetzt machen, wir können über den Ring der reellen Zahlen einfach mal Beispiele beschreiben. Da ist noch ein bisschen Tafelplatz. Überlegen, wie man solche Folgen sinnvoll miteinander verknüpfen kann. Wir wollen also jetzt dieses f von r nicht einfach nur als Menge betrachten, sondern wollen darauf auch wieder eine algebraische Struktur sehen und dann damit arbeiten. Deswegen kommt hier die nächste Notation. Da sind sie wieder unsere Freunde, Kringel, Plus und Kringel. Kringel, also wenn ich zwei solche Folgen habe, am und bn, auch beim Sprechen sage ich nicht die ganzen Indizes die ganze Zeit mit, dann kann ich an und bn durch Kringel plus verbinden, indem ich als neue Folge definiere, als Ergebnis, dass ich an den einzelnen Stellen die Folgeglieder addiere. Das heißt, ich nehme die nullte Stelle und addiere, dann kommt irgendwas raus, das wird der nullte Eintrag. Ich nehme die erste Stelle, ich addiere, da kommt irgendwas raus, das wird der erste Eintrag und so weiter. Können wir mal kurz machen, hier mit unseren Freunden. Kringelplus, das ist nämlich die einfache der Rechenoperation. Die können wir jetzt spontan gemeinsam machen. Sie alle können mir sagen, was da rauskommt, nämlich. Was Multiplikation nenne, ganz mutig, Kringelmultiplikation. Die Kringelmultiplikation ist etwas interessant. Da läuft es nämlich so, dass ich an jeder Stelle gucke, welche Möglichkeiten habe ich, um den entsprechenden Index als Summe von Indizes zu schreiben, und dann multipliziere ich da entsprechend. So, an der nullten Stelle, Index 0, den kriege ich nur als 0 plus 0. Das heißt, ich kann da einfach nur das nullte Folgeglied mit dem nullten Folgeglied multiplizieren. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ich da was kriege. Bei 1 ist es schon interessanter, denn 1 kriege ich als 1 plus 0 und 0 plus 1. Ich muss also einmal das nullte mit dem ersten multiplizieren und dann das erste mit dem nullten und das dann noch addieren. Und so komme ich auf den Eintrag an der Stelle 1. Und so weiter. Sie kennen das in Wirklichkeit. Es sah nur anders aus. Wir werden später alle gemeinsam feststellen, ach so, das ist das. Aber für den Moment bitte akzeptieren, dass die Multiplikation solcher Folgen so läuft. Und Sie merken jetzt, je weiter hinten der Eintrag steht, desto schöner ist es, den Eintrag auszurechnen, einfach weil dann eine Million von Fällen wir uns angucken müssen und die entsprechenden Produkte alle berücksichtigen müssen. Das macht richtig Spaß. Wir machen es mit diesem kleinen Beispiel. Die gleichen Leute. Aber diesmal klingeln. So, jetzt wird's spannend. Um den nullten Eintrag zu kriegen, wir zählen jetzt immer ab 0, muss ich den nullten Eintrag hier vorne mit dem nullten Eintrag hier hinten multiplizieren. Und das ist es, denn ich kann ja 0 als Index nur als 0 plus 0 schreiben, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und 0 mal 1 ist 0. Nächster Eintrag, da habe ich ja gerade schon gesagt, gibt es zwei Möglichkeiten, 0 mit 1 kombiniert oder 1 mit 0 kombiniert. 0, also 0. Stelle mit erster Stelle kombiniert, ergibt 0 mal 1 plus erste Stelle hier kombiniert mit 0. Stelle hier ergibt 1 mal 1, also 1. Insgesamt kommt 1 raus. Jetzt kommt die zweite Stelle. Wie kann ich die zweite Stelle kombinieren mit den Indizes? Naja, 2 kriege ich als 0 plus 2 oder 1 plus 1 oder 2 plus 0. Drei Möglichkeiten. Also muss ich drei Produkte ausrechnen. 0. Stelle hier, 2. Stelle hier ergibt 0 mal 0, also nichts. 1. Stelle hier und 1. Stelle hier ergibt 1 mal 1. Und dann habe ich noch 2. Stelle hier und 0. Stelle hier, das ergibt 1 mal 1, also 1. Und dann bin ich fertig. Das heißt, insgesamt kommt 2 raus. Jetzt habe ich als nächstes, was habe ich als nächstes? Die 3. Stelle. Okay, zählen Sie es einfach. 3. 3 kann ich mit den Indizes kombinieren als 0 und 3 und 1 und 2 und 2 und 1 und 3 und 0. 4 Produkte. Okay, den machen wir noch und dann streite ich. 0. Stelle und 3. Stelle. 0. Und hier ist der 3. 0, ergibt also 0. Gut, und Sie müssen aufpassen, Sie müssen mitmachen, denn...
Ja, das musst du aber eine Sperre machen. Naja, Sie haben jetzt ja auch die 0 da gezeigt, was Sie jetzt
weiter... Hier nach sind 0, genau. Also,
ja.
Achso, Sie meinten, ich habe auf die falsche Stelle gezeigt. Ja, die nicht hier stehende 0 ist die, auf die ich hätte zeigen müssen. Danke sehr. Das war 0 und 3. Jetzt kommen 1 und 2. Die 1 hier und hier die 0 an der zweiten Stelle ergibt 1 mal 0. Jetzt kommen 2 und 1, also die 1 hier an der zweiten Stelle, oh Gott, und die zweite Stelle. Und hier die erste, das ist nochmal eine 1. Ah, das heißt, wir haben hier nochmal 1 plus 1 stehen. 1 mal 1, Entschuldigung. Und jetzt kommt die 3. Stelle und die 0. 0, 1, 2, 3. 3. Stelle, das ist 0. Und die 0. hier, 0 mal 1 ist 0. Das ergibt also insgesamt eine 1. Und so weiter. So läuft das dann. Okay? Bisschen besser mit dem Beispiel? Sie sehen schon, man muss ordentlich mitdenken, aber manches machen wir später einfach immer mit dieser Summenschreibweise und dann rechnen wir damit halt ein bisschen rum und benutzen die ganze Zeit, dass das, worüber wir da arbeiten und woher die Einträge kommen, dass das ein Ring ist. Und dann wird uns das passieren, was uns ganz oft rettet, nämlich dass gewisse Eigenschaften sich einfach vererben und die müssen wir dann gar nicht nachrechnen. Also da gibt es so Stellen, da bin ich sicher, werden Sie mich freundlich und erleichtert anseufzen, wenn ich sage, das rechnen wir jetzt nicht nach, sondern das wissen wir, dass das aus dem Ring R so kommt. Brauchen Sie da jetzt, bevor wir anfangen, uns Rechenregeln zu überlegen, noch was? Noch mehr Beispiele oder so? Hm? Genau. Also machen wir gleich minus 1, 0, 1, 0 und so weiter. Kringel, 0, 1, 0 und so weiter. So, jetzt wieder Konzentration gefragt. An der 0. Stelle ist nur die 0. Stelle mal die 0. Also 0. An der ersten Stelle habe ich zwei Möglichkeiten. 0. und 1. Also minus 1. Und 1. Stelle und 0. Stelle, also 0. Okay? Jetzt kommt die 2. Stelle. Und an der 2. Stelle habe ich wieder die Möglichkeiten 0 plus 2, 1 plus 1 und 2 plus 0. Also 3 Summanden. Ich zähle mal Summanden, mir hilft das. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch hilft, aber ich zähle mal die Möglichkeiten und die Summanden und dann weiß ich, dass ich da zumindest auf der richtigen Spur unterwegs bin. 0. Stelle und 2. Stelle ergibt minus 1 mal 0, also 0. 1. Stelle und 1. Stelle ergibt 0 mal 1, also auch nochmal 0. Und dann habe ich noch 2. Stelle und 0. Stelle ergibt einmal 0, also auch 0. Wollen Sie noch eine Stelle sehen? Eine noch? Die passt unten. So, und was möchte ich dazu sagen? Wir sehen später Rechenregeln, die uns auch dabei helfen zu verstehen, was passiert, wenn man ein Element mit sich selber immer wieder verkringelt. Da gibt es später so ein besonderes Element. So, aber ansonsten gucken wir erstmal, wo wir ganz elementar landen. Also warum das überhaupt Verknüpfungen sind auf der Menge f von r und was für Eigenschaften diese Verknüpfungen haben. Denn so gut kennen Sie mich inzwischen. Ich wünsche mir immer Sachen, die eine schöne algebraische Struktur haben, mit denen man schön arbeiten kann. Würde ich Ihnen das hier vorstellen, wenn das jetzt ganz hässlich und ganz schrecklich wäre? Wahrscheinlich nicht. Also dürfen wir hoffen, dass da eine schöne Struktur rauskommt. Und jetzt sieht man mich auch wieder, Entschuldigung. Lemma 8.1. Das Ding ist selber ein Ring. Diese Menge von Folgen mit dieser speziellen Definition, mit diesen beiden Möglichkeiten, die zu kombinieren, einmal Kringel plus und einmal Kringel, ist wieder ein Ring. Natürlich haben wir inzwischen vergessen, dass man da zeigen muss. Das macht überhaupt nichts. Das wiederholen wir dann gleich nochmal. Falls der Ring, mit dem wir angefangen haben, kommutativ ist, so wie zum Beispiel R und Z, was wir gerade gemacht haben, dann ist dieser Folgenring auch kommutativ. Falls der Ring, mit dem wir angefangen haben, ein 1-Element hat, war auch wieder so in unseren Beispielen, dann hat dieser Folgenring auch ein 1-Element. Und das schreiben wir dann sogar gleich hin. Okay, das heißt, da kommen einige schöne Eigenschaften zusammen. Und bevor wir loslegen, erinnern Sie sich daran, was man überhaupt zeigen muss, um zu sehen, dass etwas ein Ring ist. Dann können wir gleich nochmal vergleichen, ob wir uns gleich erinnern. Und ich wische.
Kringeltriff eine
Und dann starren wir da einmal drauf und versuchen nochmal zu verstehen, was Kringel plus und Kringel eigentlich machen. So, bei Kringel plus haben wir hier diese Folge, die da stehen. Und wir addieren dann immer jeweils an der gleichen Stelle und dadurch kommt dann hier das neue Folgeglied raus. Wo passiert die Rechenoperation, die wir da machen? Also wenn ich zum Beispiel das nullte Folgeglied hier mit dem nullten Folgeglied hier verknüpfe, um Kringel plus zu machen, wo arbeite ich da?
Im
Ring R. Da benutze ich R mit der Verknüpfung plus. Und da plus eine Verknüpfung auf R ist ja schließlich ein Ring, lande ich nach dieser Addition jeweils wieder im Ring R, sodass also die neuen Einträge, die herauskommen, auch wieder Ringe genannt sind. Kann es jetzt passieren, dass da beim Ergebnis plötzlich unendlich viele Einträge von 0 verschieden sind? Nee, woher sollen die denn kommen? Ne? Davor, bei den beiden Beteiligten, vor Kringelfluss, da gab es irgendwo eine Stelle, wo das aufhört. Ab da ist nur noch 0. Das heißt, dann nehme ich einfach die quasi die spätere Stelle, da weiß ich, wenn das bei beiden ab da alles 0 ist. Und wenn ich 0 und 0 addiere, kommt wieder 0 raus. Das heißt, ab der gleichen Stelle spätestens muss im Ergebnis auch alles 0 sein, sodass da auch nur endlich viele Folgen wieder von 0 verschieden sein können. Das Ergebnis ist wirklich wieder so eine Folge in der FR. Ist das erstmal okay für die Abgeschlossenheit für Kringelfluss? Vielen Dank. Das ist sogar ziemlich gut erklärt. Danke, das ist richtig gut. Also wenn man sich diese Kombinationen anguckt, aus denen die Einträge zusammengesetzt werden bei Kringel, dann sieht man ja, dass man einmal vorne anfängt und einmal hinten. Und das heißt, ab einer gewissen Stelle ist dann da auf der einen Seite 0 bzw. auf der anderen, je nachdem, wo man gerade in der Summe ist, vorne oder hinten. Und das heißt, dass ab einer gewissen Stelle auch im Kringelprodukt dann immer alles 0 wird. Ah, so kann man sehen, dass Kringelplus und Kringel tatsächlich Verknüpfungen sind auf dieser Menge. Und das ist R1. Ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, wie wir das mit den nur endlich vielen von 0 verschiedenen genau gesehen haben, aber wir haben ja darüber gesprochen, das ist auf dem Audio, das ist auf dem Video und es würde mir sehr schwer fallen, einen kurzen, blumigen Satz dazu anzuschreiben. Okay, dann geht es weiter mit R2. Wir brauchen jetzt das R mit Kringelplus eine arabische Gruppe. Wir haben uns jetzt ja schon ein bisschen mehr dazu überlegt, wie diese Verknüpfung Kringel plus funktioniert. Deswegen denke ich mal, dass Sie mir jetzt einen Kandidaten sagen können für ein neutrales Element. Oder? Jetzt auch sagen, wie ich ein Inverses kriege zu einer Folge. funktioniert. Womit muss ich so eine Folge kombinieren mit Kringelfluss, damit dann danach die Folge rauskommt, die konstant ist? will ich das jetzt schon so auseinanderziehen? Na ja, okay. Ich will den Zwischenschritt machen. Also habe ich hier so hoch. Gleich kommt wieder die Klammerung. Die läuft von 0 bis L. Und dann habe ich hier jeweils dieses Teil, also A, I plus B, I, in Klammern, mal C, N minus I. Das ist die Rechenregel für die Kringelmultiplikation. Und das Ganze N. Aber jetzt gucken wir da einmal scharf hin. Im Ring R haben wir die Distributivgesetze. Da kann ich das also auseinanderziehen. Dann kriege ich zwei Summen. Bei der einen habe ich A, I und C, N minus I stehen als Produkt. Und bei der anderen habe ich B, I und C, N minus I stehen als Produkt. Und das sind dann jeweils genau die Kringelprodukte für einmal ANN und CNN und einmal BNN. Das heißt, dass ich diesen Zwischenschritt jetzt weglasse und auf R4 im Ring A verweise. Und dann schreibe ich einfach hin ANN, Kringel, CNN. Und das Ganze Kringel plus BNN. Haben wir für die anderen Behauptungen, die da noch stehen. Wenn der Ring R kommutativ ist, dann heißt das ja, dass ich da bei der Multiplikation nicht auf die Reihenfolge achten muss. Und das sieht man dann ja hier, wenn man rechnet, in jedem einzelnen dieser Einträge, dass da immer die Multiplikation in beide Richtungen laufen kann. Das heißt, ich darf da überall tauschen, dann darf ich insgesamt bei Kringel auch tauschen. Denn wir haben ja vorhin gesehen, wie immer so gegenüberliegende Indizes quasi zusammen einen Summanden ergeben. Und da ist dann die Reihenfolge egal, wenn R kommutativ ist. Denn ansonsten hat man da ja in der Mitte bei den Produkten auf einmal ein Reihenfolgeproblem. So. Und das 1-Element schreibe ich immer hin. Falls R ein 1-Element 1 hat, also etwas, was für die Multiplikation mal scharf erhält, dann schreibe ich hier hin, wie das 1-Element von F R aussieht. Genau. Da schreiben wir nämlich einfach an die Nullstelle dieses 1-Element und danach baut man 0. Und Sie können selbst nachrechnen bei der Multiplikation, dass das sich neutral verhält in F R. Und damit haben wir danach 1. In der nächsten Vorlesung kommen dann noch ein paar Rechenregeln und dann überlegen wir uns, wie man mit einer etwas anderen Schreibweise